Hallo und herzlich willkommen zu Yay Comics. Ich bin Carlos und heute habe ich Greta von Richthofen zu Gast. Greta studiert in der LU-Klasse der Kunsthochschule Kassel, hat schon veröffentlicht bei Avant, Rotopol und Jazam und arbeitet gerade an einem großen Comic-Projekt. Wir sprechen unter anderem über Comic-Ausbildung, über Print- und Webcomics, Podcasts und natürlich ihr Comic, das nächstes Jahr erscheinen soll. Hallo Greta.
Hallo Carlos.
Wenn du auf deiner Website die Wahrheit sagst, dann bist du 1988 in Wien geboren, stimmt das?
Genau.
Wie kam es denn zu deinem Interesse an Illustrationen und Comics?
Ja, ich glaube, fast die meisten, die zeichnen, also ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen, haben das irgendwie schon immer gemacht und sowas auch bei mir. Mhm. Und ich glaube, es war dann eher so die Entscheidung, als ich dann so mit der Schule fertig war, wollte ich eigentlich erst bildende Kunst studieren und dann war ich da mal an der UdK in München. Also ich habe in München Abi gemacht und ich habe so gemerkt, das ist irgendwie nicht meine Welt, also bildende Kunst. Und dann habe ich von in Hamburg gehört, dass man da Illustration studieren kann. Genau, und das hatte dann irgendwie gepasst, also auch mit Comic. Also es ist irgendwie so, irgendwie habe ich mich da gleich wohler gefühlt.
Was waren denn so deine ersten Comics?
Was habe ich vorher gelesen? Also lustige Taschenbücher fand ich super. Und ich hatte nicht so viele, aber meine damalige beste Freundin hatte ganz viele. Ich weiß noch, dass ich sie dann immer besucht habe. Die hatte halt richtig viele lustige Taschenbücher und richtig so, dass man auf den Buchrücken dann so die Bilder sehen konnte.
Ja, oh cool.
Kennst du das noch?
Ja, klar.
Naja, und dann habe ich sie quasi immer besucht, in Anführungszeichen, habe dann ihre Comics gelesen. Und sie hat dann auch irgendwann angefangen, ihre Comics vor mir zu verstecken. Das nimmt sie mir heute noch übel. Das hat sie mir letztens erst wieder erzählt, dass sie das richtig scheiße vor mir fand früher. Ja.
Also.
Und dann Gaston fand ich ganz toll.
Mhm.
Und mein Vater hatte ein Band von Claire Pretichet, das habe ich nicht verstanden.
Mhm.
Also das habe ich irgendwie, das hat sich mir als Kind überhaupt nicht erschlossen.
Ja.
Und dann so die große Comic-Erleuchtung kam dann, glaube ich, so mit 17, 18 oder sowas. Da hatte ich mir von Marvel Wir können ja Freunde bleiben gekauft.
Ja.
Und es war so voll so, wow. Also das war so mein Zugang zu Indie-Comics irgendwie.
Wie bist denn du da darauf gekommen? Bist du dann irgendwie in Wien in einen Comicladen immer gegangen oder wo kam das her?
Also ich bin nur in Wien geboren und ich bin aber in München aufgewachsen. Also
ja.
Genau.
Bist du in München dann in Comicläden gegangen oder wie kam Marvel zu dir?
Das war, also da hatte ich, war ich verreist, ich hatte irgendwie Ferien und war in Hamburg und bin zufällig in den Druckdealer gestolpert. Das ist so ein Laden, der so Indie-Comics und Siebdrucke und irgendwie bedruckte Kissen und alles Mögliche, was so in die Richtung geht, irgendwie verkauft.
Mhm.
Und da hatte ich das irgendwie entdeckt. Und dann war ich in München, war ich in irgendeinem Comicladen. Wie hieß der denn? Comic Company? Ich weiß es nicht mehr.
Das war dann so ein richtiger, großer, voller Comicladen.
Ja, obwohl, also was auch immer ganz gut ging, war im Hugendubel tatsächlich.
Ah.
Also die hatten dann so eine sehr kleine Comic-Ecke, aber da konnte man sich, weil da gab es dann so eine Leseecke und da konnte man sich dann halt auch wirklich 2 Stunden hinsetzen und einfach alles durchlesen.
Ja,
so.
Ja, stimmt. Ja.
Also das war, da war ich fast öfter, weil das so ein bisschen anonymer war.
Das kenne ich auch noch. Gibt es die eigentlich noch? In Berlin haben viele zugemacht.
Oh, keine Ahnung. Hm. Das ist doch irgendwie, wo man dann auch irgendwie nicht mehr hingeht irgendwann.
Ja, ich habe mir ja neulich tatsächlich nochmal ein Buch in einem Buchladen bestellt. Erst im Internet gesucht und gefunden, aber dann entdeckt, dass ein Buchladen bei mir um die Ecke es tatsächlich sogar günstiger hat. Buchläden gibt es auch noch.
Ja, obwohl, also ich meine, das ist ja immer so diese Debatte, ne? So support your local Buchladen. Aber ich denke mir halt, also ich glaube schon, dass sich bei Einzelhandel irgendwas verändern wird, so, ne?
Auch muss.
Ja.
Ja.
Also
auf jeden Fall.
nur aus gutem Willen und nicht, weil es praktischer ist. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer funktioniert so.
Gut, also dann bist du also so auf die coolen Sachen irgendwann aufmerksam geworden und hat es dann irgendwie direkt schon so gefunkt, dass du dachtest so, ja, sowas will ich auch mal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also als ich das von Marvel in der Hand hatte, war schon so. Weil ich hatte immer das Problem, dass ich kann nicht so gut Sachen gerade zeichnen. Also meine Sachen werden immer sehr so ein bisschen schief und irgendwie ich mag das auch nicht, wenn es zu gerade ist. Und ich dachte, oder wenn es zu, meine Perspektiven stimmen auch nicht und meine Anatomie ist auch irgendwie, das ist die, meine Figuren morphen auch immer so ein bisschen. Und ich dachte irgendwie immer, ich müsste das so lernen, damit es perfekt aussieht, damit ich irgendwas in einem Comic erzählen kann. Aber das war dann voll so, wow, nee, das muss ich ja gar nicht. Und das sieht ja eigentlich viel besser so aus, weil man empfindet irgendwie viel mehr Empathie, wenn die Figuren so ein bisschen schief sind und so. Und also da war es schon so, ja, das will ich auch so.
Weißt du noch, was dich da so dran begeistert hat? Irgendwie waren es dann irgendwie so eher die Geschichten oder bis warst du schon immer dann eher so auf der visuellen Ebene interessiert? Oder was hat dich da so dran begeistert?
Also mir geht es überhaupt nicht um so eine schöne Optik, also um so Techniken. Das ist auch nicht so was, wo ich mich selber mit beschäftige. Ich finde einfach so dieser Moment, wo man wirklich so mit so einer Figur so mitgeht und auch sich so ganz krass mit der Figur identifizieren kann. Also das finde ich halt so schön, wenn man das irgendwie mit einem Buch erreicht, also oder allgemein mit Geschichten so. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt nur auf Comic
Ja.
übertragen lässt. Also wenn man so das Buch zuschlägt und so, oh Mann, es ist vorbei und fast schon so ein bisschen wie so ein Abschied ist.
Ja, dann bist du in Hamburg gelandet, vorher warst du in München. München
Genau.
war nicht so
Genau.
dein Ding, oder was?
Oh, ich weiß nicht. Also ich finde, München ist schon ein bisschen sauber und ein bisschen so, also es ist schon. Auch so, weiß ich nicht, auch so die Beziehung von den Münchnern zur Polizei ist auch irgendwie ganz seltsam. Weißt du, irgendjemand sagt was in München und alle sind so, okay, machen wir, weißt du? Und es wird so überhaupt nicht hinterfragt, so, ist es nötig, das zu machen oder besteht überhaupt die Möglichkeit, sich gegen etwas aufzulehnen? Also so,
Okay.
also zum Beispiel besetzte Häuser, ich weiß nicht, also vielleicht gibt es das in München, aber ich habe zumindest jetzt nie davon gehört und ich meine, warum sollte man ein Haus nicht besetzen, nur weil die Polizei das nicht sagt? So, also. Naja. Und das fand ich schon irgendwie ganz spannend in Hamburg.
Verstehe.
Aber also ich bin eigentlich weil ich die Stadt schön fand, hingezogen. Also ich habe mir eigentlich gar nicht so viel dabei gedacht.
Hamburg jetzt.
Ja.
Dann warst du aber eine Weile in München, ne? Hast du
Also
gesagt?
quasi von meiner frühen Kindheit bis ich, oh Gott, wie alt war ich da? 20 war, genau.
Ah ja. Dann bist du an die Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hamburg heißt die,
Genau.
gekommen. Und das war auch schon ein Illustrationsstudium. 2 Jahre später dann an die Kunsthochschule Kassel. Wie würdest du so die beiden Studiengänge vergleichen?
Also es ist sehr unterschiedlich. Also Hamburg ist ein bisschen verschulter, sage ich mal. Also es ist so viel mehr systematischer. Du hast eben so ein Kurssystem. Das heißt, also du hast jetzt, also in Kassel ist es ja so, dass du machst die Basisklasse, also wo du mit allen zusammen bist aus der visuellen Kommunikation. Und dann machst du alles Mögliche. Und dann entscheidest du dich nach einem Jahr für einen Studiengang, also zum Beispiel für Illustration jetzt, wo ich jetzt bin. Und das heißt, du bist dann eine Klasse, du hast einen festen Ort, du hast einen festen, also Professor. Genau, du kannst dann zwar immer noch in andere Klassen gucken, aber du hast so eine so Klasse. Und das ist auch wirklich so eine Klassengemeinschaft. Also das ist auch sehr, hat schon manchmal ein bisschen was von so einer WG irgendwie.
Ja, ihr habt ja sogar eine eigene Website, ne?
Genau, wir haben eine eigene Website.
iluklasse.de.
Genau, wir haben Arbeitsräume, wir fahren zusammen auf Messen, man macht auch zusammen Partys, man hat immer so gemeinschaftliche Weihnachtsfeiern und solche Sachen.
Ja.
Und in Hamburg ist es halt schon, also du hast halt ganz klar deine Kurse, wo du natürlich eher mit Leuten aus deinem Jahrgang zusammen bist, aber auch manchmal älteren oder jüngeren Semestern. Und genau, du musst auch immer eine bestimmte Anzahl an Kursen belegen, also Während du in Kassel, da kannst du eigentlich machen, was du willst. Also da kommt jetzt niemand und sagt so, du musst da jetzt mitmachen. Also das gibt es eigentlich nicht.
Ja, und ich habe so den Eindruck, da geht irgendwie eine Menge ab irgendwie. Da sind viele interessante Leute und es passieren spannende Sachen. Wie kam es dazu, dass du dann dorthin bist?
Ja, also es war eigentlich relativ, also ich bin wegen der Liebe dahin gezogen, genau.
Ah ja.
Also mein damaliger Freund und jetziger Mann wollte dahin.
Ja.
Aber ich hatte natürlich schon, also für mich war das nur deswegen in Ordnung, weil ich halt wusste, ich wollte halt Comics machen und ich wusste halt, ich kann das halt in Kassel machen.
Mhm.
Also ich hatte schon von der Klasse gehört, die hatten auch im Jahr davor, glaube ich, den Max- und Moritz-Preis für die beste studentische Publikation.
Mhm.
Gewonnen und es kamen ja auch immer wieder Comiczeichner, die ich kannte, die so, dann wusste ich so, okay, die kommen aus Kassel, so.
Hm.
Ja.
Kannst du ein paar Names droppen? Wer kommt denn, wer war denn da alles so?
Aisha Franz, Lea Heinrich, Markus Färber, war da noch Nils Knoblich, der hat jetzt auch gerade so ein neues Buch raus. Michael Meyer, der macht auch viel. Rita Fürstenau, Rotopol, also der Verlag ist auch aus der Illo-Klasse heraus entstanden.
Ah,
ja, genau.
Ach so, okay. Cool. Aber sag mal, was, wie kann man sich denn so ein Illustrationsstudium dann vorstellen, wenn ihr da, wie du gerade gesagt hast, irgendwie machen könnt, was ihr wollt, dann liegt ihr da auf dem Sofa und dann kommt irgendwann mal ein Prof vorbei und erzählt euch was, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also du meinst jetzt auch explizit in Kassel, oder?
Genau, genau.
Mhm. Also es gibt immer Plenum, wo sich dann getroffen wird und über alles Mögliche diskutiert wird. Also das kann von räumt die Küche auf bis wir fahren auf eine Messe, bis da kann man sich für bla 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 bewerben. Oder also es ist schon so eine Zusammenkunft einfach.
Wie viele genau. Seid ihr da jetzt in einem Jahrgang oder in der jetzigen Konstellation?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich mal die studentische, also wir haben so eine Hilfskraft, genau, die habe ich mal gefragt. Und also wir sollen rein theoretisch also ungefähr 60 Leute sein. Mhm. Aber ich weiß nicht, wer das sein soll. Also keine Ahnung. Also es tauchen auch immer wieder so Leute auf, die so, ja, ich bin in der Illu-Klasse. Und das war so, wer bist du? So, ich habe die noch nie gesehen. So.
Aha.
Und also ich glaube so wo man die Namen kennt, vielleicht so 20 bis 30 und dann so der harte Kern ist, glaube ich, schon so 15 Leute vielleicht.
Ah. Ja.
Also, ja.
Ja, aber ich habe dich unterbrochen gerade. Wie ist denn so, was macht ihr denn da? Also ihr macht irgendwie Plenum und dann wird irgendwie beschlossen, ja, heute machen wir das oder was geht da ab?
Nee, und dann gibt es noch Workshops. Also im Moment machen wir so einen Workshop, einen Kurs zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Büchergilde, wo so ein Stormtext, ein Doppelgänger illustriert wird. Oder ich glaube, Aisha will jetzt so ein Riso-Ding machen nächstes Semester. Da weiß ich aber noch nicht genau, was das wird. Oder was ist gerade noch? Oder es werden zum Beispiel auch öfter mal so andere Künstler eingeladen. Also zum Beispiel Paul Petzl kommt jetzt als nächstes und die erzählen dann so ein bisschen was über ihre Arbeit und machen dann was mit uns. Genau, und es gibt auch noch so Theorieunterricht, also dass sich dann zum Beispiel Hendrik Dorgarten, also der Professor der Klasse, sich dann da vorstellt und dann so über Geschichte des Comics so ein bisschen was erzählt.
Mhm.
Ja, und so setzt sich das so zusammen.
Also Comic ist auch explizit Thema.
Ja, sie heißt ja Illu-Klasse, aber es ist eigentlich eher eine Comic-Klasse. Also, weil Hendrik sagt immer, dass wenn man Comic kann, dann kann man auch Illu. Also, dass man quasi durch Comic dann auch andere Bereiche, oder man beschäftigt sich ja auch mit so Grafikdesign auch ein bisschen und Schrift und alles Mögliche. Also es deckt halt sehr viel ab.
Ja, wie ist denn da so das Verhältnis von Themen, Illustration, Grafik ist ja
irgendwie wichtig bei einer Illustrationsklasse. Aber wenn ihr auch so einen großen Comic-Schwerpunkt habt, wie sieht es dann aus mit irgendwie Storytelling und so Geschichten? Ist das dann auch ein großes Thema bei euch, ja?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist mehr so, dass man entweder in den Workshops quasi schon so kleine Geschichten entwickelt und die dann quasi so auf Storytelling abprüft. Mhm. Also es ist mehr so, dass das so aus dem Praktischen kommt. Oder also wie ich jetzt gerade, weil ich halt ein größeres Projekt mache, dass ich dann so Einzelkorrekturen habe und dann geht man das so durch und sagt so, das funktioniert nicht oder hier, das ist doof oder das versteht man nicht, diese Szene, stell das so um, die Figur verwechselt man mit der oder was man dann eben alles bespricht, genau. Also das ist jetzt nicht so, dass sich jemand vorne hinstellt und so über Storytelling was erzählt, sondern eher so, dass das so durch, wenn jemand etwas falsch macht, dass man dadurch das quasi lernt.
Was macht dann so diesen Comic-Schwerpunkt aus? Also ist es schon so im Studiengang angelegt, dass es da auch so einen starken Comic-Schwerpunkt gibt oder ergibt sich das eigentlich mehr aus den Leuten, die dort studieren?
Gute Frage. Ich glaube, es ist halt, also oder für so eine Klasse oder zumindest in Kassel, obwohl ich glaube bei anderen Hochschulen auch, ist glaube ich halt der Professor oder die Lehrenden immer so sehr so ein Anhaltspunkt und die machen natürlich alle Comics und das ist natürlich deren Spezialgebiet. Also wir haben ja den Henrik Dorgarten und die Aisha Franz und die Lea Heinrich, genau. Und das heißt natürlich, dass sie einem auch in dem Bereich am besten beraten können. Also es gibt eigentlich fast niemanden, der nur Illustration macht, fällt mir gerade auf. Also es sind schon, also alle machen schon irgendwie Comics, also manche mehr oder weniger, manche auch so kürzere, ich eher längere, leider. Aber nee, es beschäftigt sich schon eigentlich fast jeder mit Comic, ja.
Und das war in Hamburg und München wahrscheinlich anders, oder?
In Hamburg ist, nee, da kann man schon mehr Illustrationen machen. Also da gibt es ja, in Hamburg gibt es ja auch, da gibt es zum Beispiel auch einen Prof, der sich so auf Sachillustrationen spezialisiert hat oder einen Prof, der so sich auf Kinderbuchillustrationen spezialisiert hat. Also da in Kassel gibt es halt jetzt auch für Illustrationen auch nicht so viel, also auch nicht so viele Ansprechpartner, dass man da jetzt zwischen 6 Leuten sich dann jemand raussuchen kann. Also
ist das so, was ihr da jetzt macht, so was du von so einem Studiengang erwarten würdest oder siehst du da noch Potenzial, das noch irgendwie zu verbessern?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
es klingt schon richtig toll, also wie so ein Paradies für angehende oder auch schon aktive Comiczeichnerinnen.
Also was mir manchmal so ein bisschen fehlt, ist, dass es schon sehr, sehr chaotisch ist manchmal. Also manchmal hätte ich gern so ein bisschen mehr Struktur irgendwie. Dann fehlt es mir auch so ein bisschen, ich würde gern mehr öfter das üben, so quasi in so einer Vortragssituation zu sein. Weil man ist tatsächlich irgendwie sehr selten, dass man so seine Arbeit irgendwie präsentieren muss. Oder also klar, wir haben auch mal eine Lesung gemacht, aber so wirklich diese klassische Referatssituation oder dass man länger mal was erzählt, das ist halt sehr selten. Und ja, das würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen mehr wünschen, genau. Ja, und manchmal so ein bisschen mehr Struktur, naja. Aber es sind halt auch Kunststudenten, ich glaube, die sind schon, kann man jetzt auch nicht, ja.
Kann man nicht zu viel erwarten, meinst du? Ja.
Da macht schon jeder irgendwie sein, naja.
Hast du jetzt so den Eindruck, so die Comic-Ausbildung in Deutschland ist ausreichend abgedeckt? Oder, klingt schon komisch, es so zu fragen, aber was sind so dein Eindruck?
Ich glaube, das ist ganz gut. Also es gibt ja jetzt echt, ich glaube, das ist alles in den letzten so 10, 15 Jahren. Davor gab es das ja auch gar nicht so an Kunsthochschulen.
Ja.
Und es gibt echt so Halle, irgendwie dann Hamburg, Kassel, Münster ist auch so ein bisschen comic-mäßig, Hannover, Uli Lust. Also es hat sich schon echt was getan. Hier Augsburg, Mike Loos oder wie heißt. Also ich glaube, das ist schon, also wenn man das Comic studieren möchte, dann hat man da schon eine breite, also jetzt nicht eine breite, aber schon eine Auswahl. Also
cool.
Ich finde, das ist schon ganz gut geworden.
Na, das klingt doch ganz gut. Also ich hatte noch so ein bisschen eigentlich so dieses Bild im Kopf, dass alles hier noch sehr rückständig ist in Bezug auf Comics. Aber das klingt ja eigentlich alles schon ganz, ganz nett.
Aber es hat sich ja auch so erst dahin verändert. Also es gibt es ja auch noch nicht so lange.
Ja, eben.
Also ich weiß noch bei, wo Flix, glaube ich, Held veröffentlicht hat. Da haben, glaube ich, immer, also die ganzen Zeitungsartikel waren so irgendwie, wow, ein Comic als Diplomarbeit. Also
ach stimmt, das war ja eine Diplomarbeit, richtig.
So, wow, dass das möglich ist. Also das wäre jetzt heute, glaube ich, nicht mehr so ein Thema. Oder ich weiß nicht, ob man jetzt jemand noch fragen würde, so, durftest du das in der Uni machen? Ich glaube nicht.
Gut, also wir stellen fest, es hat Fortschritt stattgefunden.
Ja.
Ja, gut, also ihr macht dann wahrscheinlich auch im Rahmen des Studiums dann auch so Ausstellungen und so Kram, ne?
Genau, Ausstellungen, Messen, Lesungen, ja.
Und ihr habt dieses Jahr zum ersten Mal ein Zinefest veranstaltet. Das erste Aueblick Zinefest. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Genau. Ich musste gerade nochmal über den Namen lachen. Der ist schon das erste. Erste ist auch ganz wichtig im Namen. Ja.
Das klingt schon auf jeden Fall schon mal groß angelegt. Da kommen jetzt noch einige, ne?
Ja, genau, das war so ein bisschen, alle wollten unbedingt, dass das erste hieß, weil es eventuell auch das letzte war. Naja, wir werden es sehen.
Ach, verdammt.
Also die Kunsthochschule Kassel stellt ja einmal im Jahr aus, also da öffnen sich alle Klassen und Besucher kommen und genau, es gibt Ausstellungen, Lesungen, Essensstände, alles Mögliche. Und wir hatten halt eben dieses Jahr die Idee, dass man halt eben nicht, also weil Comic ist ja immer ein Punkt mit Ausstellen, also ist ja immer ein bisschen schwierig, weil man jetzt nicht, also man arbeitet ja eher für die Publikation, als das irgendwie an die Wand zu hängen.
Ja.
Und dann hatten wir eben überlegt, dass wir keine Ausstellung machen, sondern ein Zinefest, das erste Aueblick Zinefest.
Warum Aueblick eigentlich?
Weil unsere Kunsthochschule liegt ja so ganz wunderschön in der Aue.
Okay.
Das ist wirklich so, an meinem Arbeitsplatz auch, da ist so ein Kanal davor und Bäume und manchmal fliegt so ein Reiher vorbei, also es ist sehr schön. Genau, und dann haben wir so ein bisschen einfach, ich glaube auch so relativ wild irgendwelche Leute angefragt, ob sie kommen wollen. Da haben dann tatsächlich auch ein paar zugesagt, also auch so ein bisschen aus unserem Dunstkreis sozusagen, also die Goldene Disco-Faust, das ist so ein Kollektiv aus Comiczeichnerinnen, dann wer war noch da, Blockbooks, Rotopol, so verschiedene auch so Zines-Sachen, Zentrala, das ist irgendwie so ein
polnischer Verlag.
Polnischer Verlag.
Oder polnisch-britisch, glaube ich, inzwischen auch.
Genau. Stimmt, aber auch einer aus London irgendwie mit. Ja. Genau, und die haben wir dann eben eingeladen und dann haben wir quasi die ELU-Klasse einfach so Verkaufstische. Die Studenten haben sich zu kleinen Kollektiven zusammengeschlossen. Freitag gab es dann eine große Lesung, wo sehr viele Leute mitgemacht haben. Und Samstag haben wir dann für alle unsere Gäste und für uns selber auch gekocht und haben so ein bisschen Party gemacht mit auch so, es gab davor so eine VJ-Gruppe, also so diese, die so kleine Mini-Animationen, die quasi auf die Musik reagieren, entwickelt haben. Und das war dann auch so Teil dieser Party.
Cool.
Ja. War sehr schön.
Ja, cool. Und das ist gut gelaufen, kamen genug Leute und so?
Also durch den Rundgang war ja quasi das Publikum schon vorhanden. Das heißt, wir mussten das jetzt nicht extra anlocken.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie alle verkauft haben etc. Ich fand es besonders schön, einfach so, dass es halt mal was anderes war als so diese Ausstellung.
Ja.
Und ich habe mich auch so hinter so einem Verkaufstisch fühle ich mich auch viel wohler, als wenn da irgendwie meine Zeichnung an der Wand hängt. So. Also für mich hat es gut gepasst. Ich hoffe auch, dass es das nächstes Jahr nochmal kommt.
Das zweite Aueblick ziehen fest.
Ja, das wäre schön. Muss ich nur wieder ein Orga-Team finden.
Jetzt, ach so, genau, ich wollte nur noch mal kurz aufs Studium noch mal kurz zurückkommen. Kannst du jetzt jüngeren interessierten Menschen irgendwelche Tipps geben, was, also so die Bewerbung ist ja immer so ein Thema, ne? Und überhaupt die richtige Uni zu finden, die richtige Umgebung zu finden, kannst du da irgendwelche Tipps geben?
Ich glaube, es gibt oder so, ich glaube, so ein Professor oder eine Professorin prägt sowas sehr.
Ja.
Also ich glaube, wenn man sich da so mal anguckt, was die Professoren und dann bei der ELU-Klasse gibt es ja über eluklasse.de auch die Möglichkeit, dass man Arbeiten von Studenten auch angucken kann.
Mhm.
Und wenn man so das Gefühl hat, so hey, das ist so eine Richtung, also es muss ja nicht genau das sein, aber das ist vielleicht so eine Richtung, in die ich auch gehen möchte. Oder ich würde es vielleicht anders machen, aber ich finde es eigentlich gut so, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Basis, weil ich glaube, wenn man das schon blöd findet, was der Professor macht und was die Studenten machen, dann, ich weiß nicht, ob man da dann so reinfinden kann.
Hm.
Also, weil du willst ja auch nicht Ratschläge oder Verbesserungen anhören von jemandem, wo du die Sachen nicht gut findest.
Ja, klar.
Also, ich glaube, das kann man schon ganz gut als Kriterium nehmen.
Und wie ist es so mit der Bewerbungssituation? Also gibt es da riesen Andrang oder kommt man da eigentlich mit einer ordentlichen Mappe ganz gut hin oder wie ist das so?
Also ich weiß nicht, wie es in Kassel ist. Ich habe mich ja damals in Hamburg beworben und das war schon, also da hatte ich schon so, wow, also da gibt man wirklich seine Mappe ab und es ist dann so eine Halle. Und dann legen die Mappe einfach auf so einen Berg von Mappen.
Direkt in den Ofen.
Mhm. Und man denkt sich nur so, oh Gott, das schaffe ich nie. Mhm. Und auch so, dass dann so eine Schlange und alle mit ihren Mappen. Und dann kommt man ja nochmal in die Eignungsprüfung. Das sind ja nochmal 2 Tage.
Mhm.
Und da werden ja auch nur 80 Leute bei mir damals eingeladen. Und dann weißt du auch so, okay, jetzt jeder Zweite wird jetzt genommen. So, mhm. Ne? Also die Hälfte ist dann wieder weg. So, also,
ja.
Aber da, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man sich halt ein bisschen damit beschäftigt, was an der Hochschule gelehrt wird, also welche Lehrenden es gibt, vielleicht auch mal auf Ausstellungen gehen oder wie gesagt, mal gucken, ob es da, viele Hochschulen haben jetzt auch einen Instagram-Account oder sowas in der Art,
mhm.
Ja, dann einfach gucken, ob das passt. Also ich glaube, es bewerben sich halt auch viele mit, also was halt dann einfach nur so Schulleistungskursniveau ist, also
mhm.
Man darf sich da nicht entmutigen lassen.
Ja, dann kommen wir doch mal auf deine Arbeiten, auf deine Projekte. Was hast denn du so jetzt in deinem Studium so alles gemacht?
Oh, so richtig von Anfang an?
Ja, muss jetzt nicht alles aufzählen, aber vielleicht so ein paar Sachen. So, was dir so wichtiger war oder was größere Projekte waren?
Ja, ich glaube vielleicht, also am Anfang von meinem Studium, zumindest in Hamburg, da macht man ja auch gar nicht so jetzt so explizite Projekte, sondern mehr so zum Beispiel so Typografie oder ja. Einfach ganz viel zeichnen. Also ich habe so wahnsinnig viel einfach gezeichnet, auch so in Skizzenbüchern und habe auch mein Skizzenbuch überall mit hingenommen und dann auch irgendwie so zum Beispiel auch in so einer Jazzbar und dann die Musiker gezeichnet. Also es war so irgendwie das Gefühl, dass es am Anfang so einfach so viel, einfach so zeichnen, also dass man so diese Grundsachen irgendwie drauf hat, so.
Ja.
Oder wie gesagt, dann, was ich auch super toll fand, war Typografie, also so, das hilft mir jetzt zwar nicht so wahnsinnig viel, weil ich eigentlich nicht damit arbeite, aber so diese intensive Beschäftigung mit, wie funktioniert Schrift, wie funktioniert ein Buchstabe, und da geht es ja echt dann so um Millimeterchen. Das fand ich auch schon spannend. Also ich merke auch jetzt noch, dass ich so viel, viel Liebe in Lettering investiere.
Ja, ist ja auch ein wichtiges Thema in Comics, ne?
Also ja, voll. Ja, finde ich auch.
Wird auch viel vernachlässigt, finde ich. Also dann geben Leute sich viel Mühe für tolle Bilder und dann wird da irgendwie so irgendwas hingerotzt an Text irgendwie, das... Also, wichtiges Thema auf jeden Fall.
Die GP-Sachen, da gibt es auch so ein paar Bücher, die haben so ein schlechtes Lettering, das tut so weh irgendwie.
Ja, ja.
Das, ja, ja. Das schmerzt mich richtig.
Gerade was so generell irgendwie so in den 80ern oder noch früher so an Comics erschienen ist, das war ja, was das Lettering angeht, dann oft wirklich so total.
Ach so, so Areal lieblos. Auch, ne? Und Comic Sans und so. Ja. Da denkst du, warum? Ja. Warum?
Ja.
Ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Genau, was habe ich so für Projekte gemacht? Ich habe also eine Zeit lang Zines gemacht, weil da habe ich nämlich auch bei beim Papiercafé mitorganisiert. Das ist so eine studentische Initiative, die so Zines vertreibt. Mhm. Und dann hatte ich zwei Hefte gemacht. Und zwar das eine war neulich im Museum. Da habe ich quasi, also ich hatte zu der Zeit in einem Museum für zeitgenössische Kunst gearbeitet. Und ich fand es halt schon auch immer richtig lustig, was die Leute da gesagt haben. Mhm. Also auch allein dieser Moment, so Mensch trifft auf moderne Kunst, also so auf nicht moderne, sondern zeitgenössische Kunst. Also das ist schon, also da kamen schon ziemlich witzige Sachen bei rum, aber auch manchmal traurige. Und irgendwie habe ich daraus dann quasi so ein kleines Heft gemacht, wo ich diese Situationen einfach aufgezeichnet habe und das in so einer Kleinstauflage produziert und dann eben, genau, verkauft, ja, auf so Messen und so, genau. Und, oh Gott, was habe ich sonst noch gemacht? Was ist denn noch so ein anderes Projekt von mir? Dann, was immer mal wieder kommt, ist Herr Dreckfleck. Das ist so eine kleine Knubbelfigur und die hat einfach nur so, also die hat auch keinen Mund, die hat nur Augen, Arme und Beine und Nase. Mhm. Und das sind so Comics, das mache ich so seit, ich glaube so seit 2 Jahren. Und das entsteht immer so nebenbei. Da habe ich auch schon so 2 Zines rausgebracht. Und das sind immer so kleine random Geschichten, alles Mögliche. Auch immer so ein bisschen lustig und absurd. Genau, das ist auch noch so ein Zine-Projekt von mir gewesen.
Der Printteil scheint dir auch wichtig zu sein. Oder kannst du dir auch vorstellen, komplett nur im Netz zu publizieren?
Es ist genau darüber denke ich gerade sehr viel nach, weil ich finde eigentlich online schöner als Print, muss ich sagen.
Aha. Also, erzähl.
Also ich finde Print, also mich hat es zum Beispiel gemerkt, auch als ich diese Hefte gemacht habe oder auch wenn ich jetzt was so, ich habe ja auch teilweise auch für Verlage was gemacht und irgendwie fand ich dann so dieses Printprodukt eigentlich gar nicht so spannend. Mhm. Also ich fand es dann manchmal spannender, wenn ich dann, also ich bin ja auch so, dass ich meine Sachen immer sehr schnell raushau. Irgendwie behalte ich immer nicht so geheim oder so. Und ich stelle das ja dann immer auf meinen Twitter-Account oder auf meinen Instagram-Account. Und eigentlich fand ich spannender, was da für Reaktionen kamen oder auch was das für eine Resonanz hatte. Also das war mir eigentlich immer wichtiger, als dann dieses Buch oder dieses Heft zu sehen.
Ja.
Und es ist gerade auch so ein bisschen so ein, ja, ich überlege gerade so ein bisschen, wo es nach dem Comic-Projekt lang geht. Also ich finde online schon sehr spannend.
Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, dass Webcomics noch gar nicht so richtig, also es gibt natürlich haufenweise Webcomics und auch ganz tolle, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde auch, da geht irgendwie noch mehr. Ist alles noch so am Anfang irgendwie, habe ich so den Eindruck.
Was ich ganz interessant finde über Webcomics, weil es gab ja so eine Zeit lang, gab es so wahnsinnig viel autobiografische, also diese Slice of Life, ne? Also autobiografische Webcomics, das so, dass man so ein bisschen so meistens so 4 Panels und dann so relativ schlichte Technik auch und dass dann eben Künstler so ein bisschen so, was ihnen in ihrem Alltag so passiert ist, erzählt haben und auch teilweise so ein bisschen dieses Banale auch. Und das gibt's irgendwie nicht mehr, oder? Die haben alle aufgehört.
Ich hatte mal, als es hier noch so, als also RSS-Feeds noch ein größeres Ding waren und man dann automatisiert immer neue Blog-Posts bekommen hat, da hatte ich haufenweise Webcomics noch abonniert und habe die immer schnell weggelesen und so weiter. Aber mittlerweile ist es so ein bisschen, also es gibt wenig Seiten, wo ich so regelmäßig hingehe und gucke. So ganz gezielt. Deswegen habe ich auch irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm, was es alles gibt. Mhm. Wenn man das überhaupt haben kann. Ich weiß gar nicht, wie wird man auf Webcomics überhaupt aufmerksam, außer irgendwie auf Facebook oder Twitter oder so, wo sie dann zufällig irgendwie mehr oder weniger reinkommen.
Es gibt ja so ein Archiv, glaube ich.
Ja, diese, du meinst diese deutsche Seite? Dieses,
ja, irgendwas.
Webcomic-Verzeichnis, glaube ich.
Ja, ne? Ich glaube, Verzeichnis, ja.
Stimmt, ja, das gibt es oder gab es zumindest mal. Ich finde auf jeden Fall, da geht noch einiges, auch so was so die ganze Technologie dahinter angeht. Also ich finde auch, dass Webcomics häufig ein bisschen lausig publiziert sind. Also da wird dann irgendwie ein schlecht aufgelöstes JPEG irgendwie in ein Block-Layout geschmissen und dann, ja, also sieht dann auf höher aufgelösten Displays räudig aus und das sind schon eine ganze Menge heutzutage. Und ja, finde ich schade. Also gerade Künstler, gerade Gestalter sollten doch da irgendwie, sollten doch wissen, wie wichtig das ist.
Ja, ist auf jeden Fall ein Teil der Arbeit eigentlich, ne?
Ja, also ich verstehe es natürlich auch insofern, dass es halt Arbeit ist, sich damit dann auch noch auseinanderzusetzen und halt auch eine relativ ein technischer Teil ist, mit dem, ja, den halt dann einfach viele Zeichner vielleicht nicht so drauf haben, aber ich finde es halt wirklich wichtig. Also das ist, das macht einfach einen riesen Unterschied, ob man, ja, wie der Kram publiziert und dargestellt wird. Also das ist einfach wichtig.
Es ist halt wie, wenn man ein schönes Bild hat und das in so einen scheiß Rahmen tut.
Ja, genau. Liest du regelmäßig irgendwelche Webcomics?
Also ich mag so, also das passt jetzt auch gut zum Thema Präsentation. Ja. Elektrocomics.de von Uli Lust. Das hat sehr schöne Inhalte, aber über die Präsentation könnte man nochmal nachdenken. Dann hier The Artist von Anna Haifisch, das läuft ja auf Weiß. Mhm. Das finde ich auch immer super. Das teilt sie auch immer auf Twitter. Mhm. Und das ist jetzt abgelaufen, fand ich aber auch sehr spannendes Projekt. Das Hochhaus von Katharina Grewe.
Ah ja.
Oder heißt sie? Grewe heißt sie, ne?
Ich glaube, ja.
Das war quasi so ein Comic und der hat sich also quasi für Stockwerk weitergebaut, bis er dann am Schluss ein Hochhaus war. Das ist schon eine richtig gute Idee und auch witzige Dialoge. Also.
Genau, das kann man auch, wenn man auf das-hochhaus.de geht, da ist dann das ganze Haus. Mit wie vielen Etagen sind es? Oh, eine Menge.
Ich glaube 100, 200, irgendwas.
Ja, ich glaube, ja, 100 scheint es zu sein. Und auf jeder Etage passieren halt irgendwelche Sachen. Das ist schon wirklich ziemlich großartig.
Ja, das ist halt auch, finde ich, das ist so ein, also natürlich, das wurde jetzt auch als Buch verlegt. Das haben sie auch sehr charmant gemacht. Aber das Spannende daran finde ich, dass es eigentlich fürs Web konzipiert wurde oder man weiß ja nicht, es kommt zumindest sehr gut im Internet oder kommt im Internet meiner Meinung nach besser auch als im Druck.
Wie macht man daraus ein Buch?
Das ist so ein ganz seltsames Format und du kannst es dann quasi...
so aufklappen oder wie?
Genau, so, das ist auch so ein ganz krass, also es ist relativ klein und dann ist es so ein ganz krasses Querformat und... oder... Aha. Ich hoffe, ich beschreibe es jetzt nicht falsch. Haben sie auf jeden Fall schön ins Print übersetzt. Vom Avant Verlag ist das, glaube ich, erschienen.
Ja, und dann sitzt du jetzt schon eine ganze Weile. Du bist jetzt ungefähr so zur Hälfte durch, ne? Mit deinem eigenen, also mit deinem großen Comic-Projekt.
Genau. Oh Gott. 100 Seiten habe ich jetzt schon gezeichnet und 200 soll es werden. Und das ist so...
Eieiei.
Es ist schön, die 100 Seiten zu haben, aber wenn ich mir das vorstelle, das nochmal, das ist so, oh Gott, naja.
Wann hast du angefangen?
Also ich hatte, oh Gott, jetzt musst du dich festhalten, also ich hatte die Idee tatsächlich, dass ich das machen könnte, 2009. Mhm. Und dann lag das immer so ein bisschen in der Schublade, ich habe manchmal ein bisschen weitergetüdelt, manchmal lag das auch einfach nur so in der Schublade und jetzt seit Anfang des Jahres habe ich jetzt endlich einen Verlag gefunden, wobei ich sehr glücklich bin. Und da habe dann quasi in dem Moment, wo ich einen Verlag hatte, dann mit der Umsetzung angefangen. Und ja,
jetzt Anfang des Jahres hast du angefangen zu zeichnen.
Im Januar. Also mit der Umsetzung.
Ja.
Also davor hatte ich quasi das Storyboard.
Ja, okay.
Und das ist eben so über die Jahre gewachsen, irgendwie, dass da. Das ist immer so ein bisschen on-off, so manchmal weitergemacht, dann wieder weggeschoben.
Und worum geht's da?
Also es geht um die 70er Jahre. Es geht um die Otto-Mühl-Kommune. Das ist eine Kommune in Österreich. Mhm. Und die hatten eben diese Grundsätze, also Gemeinschaftseigentum, freie Sexualität und gemeinschaftliches Kinderaufwachsen. Also das ist eben so eine neue, ja, so ein neuer Humanismus oder eine neue Idee, die Gesellschaft zu gestalten. Und die Geschichte geht von 1973 bis 1991 Und der Leser begleitet die Protagonistin, die heißt Anka, das ist eine Frau, die auch eine fiktive Protagonistin ist. Und die begleitet der Leser eben von 1973 bis 91 und durchlebt eben diese anfängliche Euphorie, wie sie da reinrutscht und wie sie die Welt verändern möchte. Und genau, dann klappt das alles nicht so. Und bis zum Ende, bis sich das alles dann eben auflöst.
Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Also ich bin selber in dieser Kommune geboren, also es ist ein Stück weit autobiografisch, insofern, dass es quasi meine Familiengeschichte ist. Aha. Also ich bin 1988 geboren, die Geschichte endet 1991, das heißt, ich habe in dem Sinne keine bewussten Erinnerungen dran, aber es ist natürlich schon so, ich kenne diese Orte, wo das gespielt hat. Ich habe dadurch wahnsinnig viel Recherchematerial bekommen. Also ich habe hier zu Hause Publikationen von 1970, 1976 liegen, teilweise irgendwie ein Buch, von dem gibt es nur 100 Stück. Tagebuch, also ich habe auch ein altes Tagebuch aus der Zeit. Also ich habe einfach dadurch, dass ich einen persönlichen Bezug habe, dazu überhaupt den Zugang bekommen. Also ich weiß nicht, ob man als Journalist so einen Einblick gewährt bekommen hätte. Mhm. Genau, und das war auch so der Punkt, was ich spannend fand.
Mhm. Ja, das klingt tatsächlich spannend. Was für eine Geschichte erzählst du denn da? Oder was sind das für Themen, die du da erzählst?
Also ein großes Thema ist auf jeden Fall dieses, also eine Gruppe, auch Gruppendynamik. Das war auch eine Richtung, in die ich recherchiert habe. Es ist nämlich unheimlich spannend, wie sich Menschen einzeln und Menschen in Gruppen verhalten. Dann eben auch so diese persönliche Entwicklung, auch so diese Einstellung zu Liebe. Also dass eben die Anka quasi erst in einer Beziehung war, dann kommt sie in diese Kommune, wo es eben diese freie Liebe ist und wie sie damit umgeht und wie es dann auch so sie an ihre Grenzen kommt. Und natürlich auch ein Thema ist natürlich das, also wer Otto Mühl kennt, der weiß, dass er wegen sexuellen Missbrauchs von im Gefängnis war für, also er wurde für 7 Jahre verklagt, hat dann 6,5 Jahre davon abgesessen. Und das ist natürlich auch ein Thema, da hatte ich mich auch mit einer Professorin aus Kassel zusammengesetzt und habe sehr, sehr lange überlegt, wie ich diesen Missbrauch darstellen kann. Mhm. Also es ist nicht das zentrale Thema vom Buch, aber es ist natürlich ein wichtiges Thema.
Was war dein Antrieb, diese Geschichte zu erzählen?
Es hatte sich gut angeboten. Also es ist natürlich so, dass ich eben, wie gesagt, den Zugriff auf dieses Recherchematerial hatte. Ja. Also das war schon mal super. Mhm. Dann habe ich mit insgesamt, ich glaube, über 20 Leuten Interviews geführt, die auch mir, weil sie mich natürlich schon irgendwie kannten, mir so ein Vertrauen geschenkt haben. Das war natürlich super. Und ich glaube, also es war ja so, ich bin, also die Kinder, die in der Kommune waren, man wusste ja nicht, wer sein Vater ist.
Ach so.
Also weil das war ja quasi diese Idee, dass die Kinder von allen sind.
Aha.
Und das heißt, ich habe erst relativ spät erfahren, ich habe diese Beziehung oder ich habe nicht verstanden, warum dieser Mensch jetzt mein Vater sein soll. Also das wusste ich auch nicht von Anfang an und das kam dann irgendwie und es war so, okay, der ist jetzt dein Vater und das ist jetzt so. Und ich glaube, das war so mein persönlicher Aufhänger.
Ja.
Also das war so irgendwas, dem ich auf den Grund gehen wollte. Oder so, warum ist das bei mir anders als bei anderen Leuten? Mhm.
Ja, das ist klar. Das ist natürlich total nachvollziehbar und naheliegend. War das dann jetzt für dich eher so eine journalistische Arbeit mit viel Distanz oder auch durchaus dann so ein bisschen, ein bisschen übertrieben selbsttherapeutischer Trip in die Vergangenheit, Aufarbeitung und so weiter?
Also Selbsttherapie war ja insofern nicht notwendig, da ich ja quasi keine, also ich habe ja nichts davon erlebt. Also es ist tatsächlich eine Rekonstruktion einfach. Also ich war halt irgendwie immer so, also wir waren schon so ein bisschen so, okay, ihr seid jetzt die Kommunekinder, also du bist jetzt ein Kommunekind. Und das war so, ich wusste halt als Kind auch gar nicht genau, was das jetzt bedeutet, so. Und das finde ich ein bisschen irritierend. Oder als ich dann zum Beispiel auch in eine neue Schule gekommen bin, da meinten meine Eltern auch so, ja, aber sag das mal nicht, also du darfst das nicht erzählen. Oder sie haben jetzt nicht gesagt, du darfst das nicht erzählen, aber sie haben gesagt so, sag mal lieber nicht, dass du in der Kommune bist, so, ne? Mhm. Oder dass du in der Kommune warst, ne? Oder dass das so dein Background ist, so, ne? Und das fand ich auch so ganz, also es war irgendwie immer so ein Label, was auf mir drauf war, was ich aber gar nicht wusste, was das eigentlich genau ist. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, und ich würde auch heute auch sagen, dass ich mich jetzt auch nicht, also es ist auch jetzt nicht meine Identität, ich habe davon eigentlich auch nichts mitbekommen. Ja. Also es ist so, ich war da als Kleinkind so, also eigentlich war es auch komisch, dass ich mich da, also dass ich da überhaupt so in diese Schublade gesteckt wurde irgendwie. Also deswegen, also ich habe jetzt nichts persönlich bei mir aufzuarbeiten, also vielleicht dieses, dass ich, wie gesagt, dieses Kommune-Kind-Label habe. Mhm. Genau, und also ich habe deswegen, es ist schon eher eine journalistische Arbeit, also ich konnte mir dieses, also abgesehen davon, dass ich für alles so ein bisschen so ein abstraktes Gefühl hatte, musste ich mir alles erarbeiten. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viel drüber gelesen, mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, auch so Timelines gemacht, Skizzenbücher vollgezeichnet, auch so die Sachen so ein bisschen archiviert. Also das ist schon auch klar aus einer emotionalen Perspektive, aber das ist schon alles einfach recherchiert.
Kommen in der Geschichte dann Menschen vor, die es tatsächlich gab, oder hast du die schon in fiktive Charaktere übersetzt oder auch noch stärker verfremdet, die ganzen Geschichten?
Also es gibt eine Person, die es wirklich gibt, nämlich Otto Mühe.
Ja.
Das war die einzige Person, wo ich quasi den wirklich so als Person gelassen habe.
Mhm.
Und sonst ist es so, dass quasi alles, was in meinem Comic passiert, ist auch so in Wirklichkeit passiert, aber nicht einer Person, sondern 20 verschiedenen. Also das sind einfach quasi Erinnerungssequenzen, die ich von verschiedenen Leuten gehört habe und die dann zusammengesetzt habe und eben versucht habe, auf diese eine fiktive Figur, also dass das für sie logisch ist, ne?
Ja.
Also.
Da sind dann quasi 20 Personen in eine Figur.
Genau.
Komprimiert. Das klingt ja schon dann nach sehr viel.
Ja, es ist natürlich, also man muss tatsächlich von dieser Wirklichkeit auch ein Stück weit weggehen. Also ich finde das auch sehr spannend, weil ich habe teilweise Originalzitate verwendet. Also einfach, was die Leute so genauso gesagt haben.
Woher wusstest du das denn?
Ich habe ja ganz viele Quellen. Also es gibt zum Beispiel einen Brief oder ein Tagebuch oder solche Sachen, genau.
Ah, ja.
Und das Witzige war, immer wenn ich diese Originalzitate verwende, also ich habe ja verschiedene Leute, die da drüber gucken und mit denen ich das abspreche, was ich da mache, dann war immer so, das klingt total komisch, können wir das nicht ändern?
Mhm.
Und das war immer so, hey, das ist ein Originalzitat, so. Also, und das ist ganz komisch, dass manchmal, wenn man dass manchmal die Wirklichkeit unnatürlicher wirkt als die Fiktion. Das finde ich total spannend.
Mhm.
Oder zum Beispiel das Ende, da habe ich sehr lange für gebraucht, habe es dann letztendlich relativ frei erfunden. Und ich zeige meine Arbeit ja auch, also wie gesagt, ich habe diverse Leute, mit denen ich so ein Feedback immer einhole. Und darunter habe ich auch ein paar Leute, die früher in der Kommune waren. Und die waren alle so, wow, genau so war es. Genau so, das ist genau das Gefühl, was ich hatte. Das, ist, das stimmt genau so. Es war so, ja, aber das habe ich erfunden. Und dann bei den Originalzitaten, die ich verwende, dann sagen alle so, das ist jetzt komisch.
Ja, interessant. Wie bist du dann, also erstmal wahnsinnig viel Recherche und mit Leuten geredet und so. Und wie hast du daraus dann eine Geschichte destilliert? Oder lag die eigentlich von vornherein schon fest?
Nee, gar nicht. Die ist irgendwie so gewachsen. Also ich hatte mein erstes Storyboard, war sehr theoretisch, da habe ich irgendwie sehr, sehr viel, da habe ich mich auch nicht getraut, von der Wirklichkeit wegzugehen und habe irgendwie sehr, sehr viel Informationen reingepackt. Also ich wollte wirklich alles, jedes Fitzel, was ich jemals gehört hatte, irgendwie als Info da drin haben. Und dann hatte ich das eben gezeigt, also auch in meinem Studium. Und alle waren so, ey, jetzt hast du einen ganz tollen Wikipedia-Artikel gemacht, so, herzlichen Glückwunsch. Und dann war es so, oh nee, und ich wollte eigentlich nicht von dieser Wirklichkeit weggehen. Und dann habe ich aber, und ich wollte auch eigentlich keine fiktive Figur haben. Also es war eigentlich, war mir das zu ungenau. Aber dann habe ich es halt eben doch probiert, weil mir eben darauf angeraten wurde. Mhm. Und das hatte dann irgendwie funktioniert. Also es war so sehr, also es war teilweise ein sehr schwieriger Prozess. Also ich finde das echt schwierig, so eine Geschichte zu erfinden. Und es ist auch nicht was, wo man immer denkt so, oh, es macht total Spaß, es ist total lustig, sondern es ist auch irgendwie, also es hat mich auch oft traurig gemacht oder auch wenn man so traurige Szenen schreibt oder so, das ist schon, das geht einem irgendwie schon auch so sehr nah oder man empfindet plötzlich auch totales Mitleid mit seinen fiktiven Protagonisten, aber es, naja, also war schon ein spannender Prozess irgendwie.
Jetzt hast du 100 Seiten gezeichnet. Nochmal so viel liegt noch vor dir. Arbeitest du jetzt einfach nur noch Storyboards runter oder entwickelst du jetzt auch noch Dialoge und Seitenlayouts? Wie ist denn so deine Arbeitsweise?
Also das ist eigentlich so, dass quasi im Storyboard stehen eigentlich schon die Dialoge und eigentlich auch die Panel-Aufteilungen. Also ich glaube, da geht auch jeder Zeichner ein bisschen anders ran, aber mir ist schon eigentlich sehr, sehr viel geklärt im Storyboard. Mhm. Deswegen ist jetzt eigentlich auch so eine sehr, also es ist einfach so ein Runterarbeiten. Und also es ist so manchmal, also es ist fast schon ein bisschen eintönig jetzt. Mhm. Ich überlege auch gerade, ob ich mir vielleicht noch Hilfe beim Kolorieren suche, weil es ist halt wirklich so Lettern, Scannen, irgendwas durchpausen, okay, jetzt das Chaos fünfmal zeichnen, irgendwie, okay, da brauche ich noch Fotos. Mhm. Ich habe so einen, der kommt aus Wien und der macht Fotos für mich, der Nico. Und dann Nico sagen, ich brauche diese und jene Fotos, kannst du für mich das fotografieren? Mhm. Dann, okay, hier, das muss man abchecken, stimmt das? Also es ist eigentlich gerade, es ist ein sehr, also fast schon ein bisschen, manchmal ein bisschen langweilig, jetzt nicht immer, aber manchmal. Aber es ist jetzt ein sehr starkes Runterarbeiten, was ich auch ganz, ganz gut finde.
Aber kommen dann da nicht auch oft noch so, naja, so zum Beispiel auch Details, was einfach zu der Zeit anders aussah, dass du dann irgendwelche, keine Ahnung, Autos recherchieren musst oder irgendwie, um einfach die Zeit auch irgendwie angemessen, glaubhaft darzustellen? Gibt's so, also ist das irgendwie, oder hat sich gar nicht so viel seitdem geändert?
Also das Praktischste in Wien hat sich hier eh nicht viel verändert. Also ich war tatsächlich mal dabei auch bei diesem Haus, wo die Kommune angefangen hat, das ist in der Praterstraße. Und es ist total krass, das sieht genauso aus, Aha. Das ist der Wahnsinn. Okay. Da steht jetzt sogar unten noch der gleiche Laden drin. Das ist wirklich, okay. Denkst du, okay, wow. Und ansonsten, also ich habe versucht, also es gibt bei mir immer so Links. Also es gibt so, zum Beispiel in den 70er Jahren haben die so ganz leichte Schlaghosen an. Mhm. In den 80er Jahren haben die so ganz leichte Schulterpolster. Mhm. Aber ich versuche eine sehr, sehr neutrale Sprache zu finden. Also es gibt ja so Comics, die sich mit einer gewissen Zeit beschäftigen, wo die dann echt, also wo dann jede Rüsche stimmt und jede Brosche und wo so sehr, sehr viel durch die Kleidung und durch das Design von Objekten, durch die Architektur in die Zeit verlinkt wird. Das mache ich nicht so. Also ich probiere immer einen neutralen Weg zu finden. Also auch keine Marken zu verwenden oder keine zu offensichtlichen, krassen Produkte irgendwie reinzuzeichnen. Weil ich möchte, dass es möglichst neutral aussieht. Also es ist ja ein Prozess dieser Entwicklung von der Protagonistin, der natürlich von den 70er Jahren bis in die 90er Jahre passiert ist. Aber ich glaube, es ist ein Prozess, der immer noch spannend ist. Also deswegen möchte ich es auch nicht zu sehr in die Zeit verwurzeln.
Du zeichnest schon richtig auf Papier und so noch, ne?
Genau. Also bei mir gibt es immer, also ich habe zwei Arbeitsplätze.
Ah ja.
Ich habe einen in der Uni in einem Arbeitsraum und einen zu Hause, wo ich jetzt gerade sitze. Und in der Uni mache ich alles analoge. Und zu Hause alles Digitale, genau. Und ich zeichne quasi entweder die Seiten, das geht beides, entweder analog oder digital vor. Dann werden die gelettert. Dann ziehe ich die auf.
Wo letterst du? Also wie letterst du?
Mit Photoshop, und ich habe mir dafür extra eine eigene Schrift entwickelt. Also
aus deiner Handschrift.
Genau, es gibt eine Schreibschrift und eine Druckschrift. Mhm. Genau, das setze ich dann ein. Dann drucke ich mir das auf 4 aus.
Moment, dann wird quasi nicht ganz so schnell.
Okay.
Wie hast du denn das gemacht, die Schrift entwickelt?
Es gibt so ein, wie heißt es denn, Make Your Own Script Font oder sowas.
Aha.
Es gibt so eine Internetseite, da kann man sich einfach so eine Seite ausdrucken. Dann schreibt man alle Buchstaben rein, dann scannt man die ein und dann wandelt die in einem das in eine Schrift um. Und das heißt, ich gucke gerade mal nach MyScript Font. Ich weiß es nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall verschiedene.
Ja, also es gibt genau so Web-Tools so auch schon ganz cool. Wenn man ein bisschen mehr Kontrolle haben will, dann gibt es dieses Photoshop Illustrator Plugin Fontself.
Okay.
Hat mittlerweile auch ein paar coole Features. Also man kann irgendwie Ligaturen und alternative Characters für den gleichen Buchstaben anlegen und so Kram. Und farbige Fonts bauen und so. Ziemlich nett, wenn man sich an so ein großes, kompliziertes Typografieprogramm nicht so rantraut, aber trotzdem gern mehr Features hätte. Aber weil es ein Plugin ist, braucht man halt Photoshop oder Illustrator dafür. Aber so ein Font bauen, da kann man sich ja schon irrsinnig verzetteln und reinsteigern. Bist du denn so locker, dass du dann einfach mit dem Ergebnis von dem Webtool dann gleich zufrieden warst?
Nee, ich habe das quasi, also ich habe mir quasi diese zwei verschiedenen Computertypos entwickelt aus meiner Handschrift heraus, und die pause ich dann nochmal durch. Also
das ist
quasi nur eine Vorlage, weil ich möchte das Hand, also weil es ist ja auch, also in dem Buch gibt es ja auch einen Font, der ist halt das Tagebuch von der, also von der Protagonistin, von der Anka. Und es war mir irgendwie total wichtig, dass das wirklich eine Handschrift ist. Also kein Computerfont. Ich benutze das quasi nur, damit ich die Abstände und die Größen, also so als so Skizze quasi von der Schrift. Ich finde halt, also ich finde, das Lettering muss auch jetzt nicht so eine Ästhetik haben, wie ich jetzt bei einer Zeitschrift vielleicht in Anspruch habe. Ich finde, das Lettering kann auch ruhig ein bisschen krepelig sein oder ein bisschen, es muss nicht so wunderschön sein. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es gut zu lesen ist und dass es zur Zeichnung passt.
Mhm.
Also, und das ist halt bei meinen Zeichnungen, also die sind ja auch nicht so perfekt und die morphen auch so ein bisschen, sind auch so ein bisschen. Und ich finde, wenn man da so eine Schrift hat, die perfekt ist, das wird überhaupt nicht passen irgendwie.
Ja.
Genau, dann letter ich das, dann drucke ich das auf A4 aus, dann inke ich das, also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, weil inken heißt ja eigentlich tuschen, und ich zeichne das halt mit Bleistift durch und die Schrift halt mit so diesen ganz dünnen Edding-Stiften.
Mhm.
Genau, dann mache ich die Schatten noch in einem Grünton drüber, also in einer anderen Farbe.
Mhm.
Es gibt ja immer so kleine Schattierungen.
Mhm.
Und das wird dann quasi gescannt und dann digital koloriert.
Ach so.
Genau. Also sehr, sehr viel Arbeit.
Ja. Wie lange brauchst du so für eine Seite ungefähr?
Das ist schwierig zu sagen, weil ich mache immer in Schritten. Also ich mache quasi nicht so erst Vorzeichnung, dann Lettern, dann Ausdrucken, dann Inken, dann Kolorieren, sondern ich mache quasi so, dass ich 10 Seiten vorzeichne, dann oder 5 Seiten auf einmal inke. Also ich arbeite immer so ein bisschen etappenversetzt. Aber ich würde schon sagen, wie viele Seiten schaffe ich so pro Monat? Aber ist auch schwierig zu sagen. Nee, kann ich nicht sagen. Also
seit Februar hast du 100 Seiten geschafft, so, ne?
Ja, seit Januar, genau. Also ich habe zwischendrin auch noch kleine andere Sachen gemacht. Zum Beispiel, wenn so ein Auftrag reinkommt, dann muss ich die natürlich angeben, weil ich das Geld brauche. Aber das war schon mein Hauptding jetzt.
Aber du sitzt dann schon hauptsächlich da dran jetzt?
Ja, also schon hauptsächlich.
Ja, cool.
Also wie gesagt, mit kleinen Unterbrechungen.
Ja, und das Ding erscheint dann irgendwann nächstes Jahr.
Hoffentlich.
Bei einem Verlag.
Genau.
Ja, cool. Gibt's noch irgendwas zu dem Projekt zu sagen?
Ich hoffe, ich werde bis Februar fertig. Februar ist Abgabe.
Bist du optimistisch oder läuft da schon der Angstschweiß?
Also ich war jetzt auf dem Hamburger Comic Festival und da waren alle so, das schaffst du nie. Und das ist aber ganz gut, wenn man es zu mir sagt, weil dann Ich bin eher motiviert, wenn man sagt, das schaffst du nie, als ach, das schaffst du doch. Dann denke ich mir so, natürlich schaffe ich das. Aber ich habe tatsächlich schon mit einer geredet, die fängt gerade ihr Kunststudium an. Das ist so eine Bekannte von mir. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir vielleicht Januar, Februar kolorieren hilft. Und ich glaube, wenn das mit der nicht klappt, was sehr schade wäre, weil ich die super nett finde, dann würde ich mir, glaube ich, auch irgendjemand anders suchen. Weil das ist auch, also kolorieren ist halt auch, also das Eintönigste, was man, glaube ich, überhaupt machen kann.
Das sehen Koloristen bestimmt anders.
Ja, aber es ist so, naja, also zumindest wie ich es mache. Vielleicht kolorieren ja Leute aufregender, aber meine Koloration ist nicht so spektakulär. Und ich weiß nicht, ob ich das 2 Monate dann irgendwie 100 Seiten kolorieren kann oder irgendwie. Ich glaube, es wäre schon gut, wenn ich da noch jemand hätte.
Ja, ja, dann würde ich dir damit erstmal frohes Gelingen. und dann würde ich gerne noch ein bisschen über euren Podcast reden. Wer ist denn ihr und was ist das für ein Podcast?
Also wir sind die Yolanda Obleser. Ich habe sie nämlich im Podcast falsch ausgesprochen. Ich habe eine Beschwerde-E-Mail von ihrem Bruder bekommen. Also sie heißt nicht Yolanda Obleser, sondern Yolanda Obleser. Aber sie meinte auch, ja, es ist egal. Sie meinte auch, man kann es auch so, naja, also Yolanda Obleser. Und ich mache diesen Podcast und das ist eine Kommilitonin von mir und natürlich auch eine Freundin von mir. Und wir studieren beide zusammen Comic an der Kunsthochschule Kassel. Und der Podcast heißt Nordbaufunk, kann man auch auf nordbaufunk.de angucken. Und wir haben gesagt, dass wir auch so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen typisch für Podcast. Also wir wollen halt wirklich einfach Themen, die uns persönlich interessieren. Also es ist jetzt nicht so der super journalistische Anspruch, sondern schon auch aus einer, was ist für uns spannend, wen finden wir gut, genau. Und wir haben jetzt eine Folge veröffentlicht über das Thema Kollektive mit verschiedenen Gästen. Und die nächste Folge ist jetzt auch gerade in der Mache und es wird wahrscheinlich um das Thema, was wir heute auch so ein bisschen drüber geredet haben, also Comic als Lehre oder als Comic lernen, so ein bisschen darum gehen. Und wieder mit 2 Gästen, genau.
Cool. Also wird es dann da eben auch so um Illustration und Comic-Kram gehen hauptsächlich?
Genau, genau. Also wir müssen mal gucken. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, weil wir haben jetzt auch nicht so einen Plan. Also wir wissen jetzt auch nicht wirklich, was jetzt so übernächste Folge passieren wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, das zu erweitern. Aber ja, mal sehen. Also wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt 3 Podcasts in der Struktur, die wir jetzt haben und dann gucken wir mal ein bisschen, was sonst noch passiert.
Du hast schon gesagt, die Internetseite, ne?
www.nordbaufunk.de.
Super. Hast du noch irgendwelche, zum Schluss vielleicht mal, dann hast du noch irgendwelche anderen Podcast-Empfehlungen? Ich bin ja irgendwie so immer so ein bisschen auf der Suche nach anderen Comic-Podcasts oder alles, was so ein bisschen entfernt auch nur damit zu tun hat, weil da gibt es ja durchaus einiges, aber auch vieles, was mir jetzt nicht so richtig zusagt. Kennst du noch andere Comic-Podcasts, die du gerne hörst?
Also mein Lieblings-Podcast, also der ist auch von der Gestaltung so schön und das ist nicht Thema Comic, aber Thema Kommunikationsdesign. Und da gibt es so eine ziemlich schöne Folge mit Anne Heifisch und der heißt formfunk.de, glaube ich.
Aha.
Formfunk heißt auf jeden Fall Matthias Giedelmann, irgendwie sowas. Und der ist, also der macht es sehr, sehr schön.
Ah, ja.
Aber sonst, also das war auch so die Idee, diesen Nordbaufunk-Podcast zu machen, weil irgendwie ich kannte so euren Podcast. Denn, okay, Formfunk zählt nicht wirklich, weil es da nicht wirklich um Comic geht. Aber es gibt nicht wirklich viel, ne? Es gibt dieses peinliche Schweigen von Jascha Sauer und Heiko Hörnig, oder wie heißt der? Aber das geht nicht wirklich um Comics, so die reden halt irgendwie so. Die unterhalten sich halt, ne?
Ja, es gibt schon ein paar schöne Comic-Podcasts. Also Was mir so ein bisschen fehlt, ist halt so ein bisschen so diese Macherperspektive oder vor allem auch mal Macherinnenperspektive. Also auch durchaus international. Also es gibt ja irgendwie schon einige englische, US oder sonst wie woher Comic-Podcasts, aber es sind halt meistens dann Dudes, die über Superhelden reden. Mhm. Und da wäre schon echt toll, noch ein bisschen größere Bandbreite mal zu haben irgendwie. Also hier, ne? Alle Zeichnerinnen sollten auch mal Podcasts machen, bitte.
Bitte. Ich höre die auch immer zum Kolorieren und zum Zeichnen. Das heißt, ich habe immer eine sehr große Nachfrage. Ich brauche mehr Podcasts.
Hast du abseits von Comic- oder Illustrationspodcasts noch andere Podcasts, die du empfehlen kannst?
Also ich höre noch gern Detektor FM. Mhm. Das ist der Podcast vom Brand 1. Ich habe nicht ganz verstanden, was die für ein Themenspektrum haben. Die haben immer so bedingungsloses Grundeinkommen, irgendwie Feminismus, irgendwie Frankfurter Buchmesse. Also es ist so sehr random irgendwie, was die da für eine Themenzusammenstellung haben. Oft auch über Kunst. Also man wird immer so ein bisschen so, genau, dann über Bouldern. Es gibt irgendwie so eine Serie, mhm, wo es immer um Bouldern geht. Warum, mhm, auch immer. Aber die ist sehr schön moderiert und die haben auch immer ganz spannende Gäste. Also das höre ich sehr gerne. Detektor, mhm, FM.
Ja. Ich glaube, dann haben wir alles Wichtige erstmal besprochen. Fällt dir noch was ein?
Nee, ich glaube.
Ja, okay, Greta. Dann, wie gesagt, frohes Schaffen noch bei deinem Comic-Projekt. Und ich bin gespannt, wie es wird.
Ich hoffe, es wird fertig. Irgendwann.
Irgendwann wird es fertig.
Ich mache eine Party, wenn es fertig ist.
Sehr gut. Ja, danke fürs Dabeisein, für deine Zeit und für die tollen Sachen, die du machst.
Ja, danke auch für das Interview. Das war mein erstes Interview, was ich jemals gegeben habe.
Oh, cool.
Ich habe bis jetzt nur Leute interviewt. Nie andersrum.
Kannst du dir einrahmen und ins Büro hängen oder so?
Genau, wie so eine Urkunde. War bei Yay Comics Podcast dabei. Und alle so, was? Da warst du dabei? Jetzt im Ernst?